Wir hören den Predigttext aus dem Lukasevangelium, Kapitel 11. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern: Wer unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch? Und der wird ihm statt des Fisches eine Schlange geben? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, ein Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Wir wollen diese Worte auf uns wirken lassen und Gott um seinen Segen bitten in der Stille. Komm, Geist Gottes, segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, Fritz Heiß war Missionar in Tansania und er erzählte ein Erlebnis, das die Erfahrung unseres Evangeliums deutlich werden lässt. Kurz vor Kiungo, ein Nest im ostafrikanischen Busch, ist die Reise erst einmal zu Ende. Mitten in der Nacht blieb der überladene Überlandbus liegen. Das rechte Hinterrad ist am Radlager glatt abgebrochen. Eigentlich kein Wunder bei den riesigen Löchern, die die Regenzeit in der Straße hinterlassen hat. Paulo weiß, es kann Tage dauern, bis der Schaden behoben ist, weil weit und breit keine Werkstatt und kein Ersatzteillager zu finden ist. Paulo überlegt: Kiungo, ist das nicht der Ort, an dem es Mitake verschlagen hat, mit dem er vor Jahren die Evangelistenschule besucht hat? Kiungo in der südlichen Masai-Steppe. Ja, das muss es sein. Während es die anderen Reisenden sich im Bus bequem machen, schultert Paulo seine Reisetasche und geht los. Die Hütten von Kiungo liegen dunkel in den Maisfeldern. Bei einer Kneipe brennt noch eine Lampe. Die wenigen Männer dort sind betrunken. Aber sie kennen Mitake. Sie wissen, wo er wohnt und weisen Paulo den Weg. Es ist weit nach Mitternacht, als er an der kleinen Wellblechhütte ankommt. Auf seinen Rufen hin öffnet sich schließlich die Tür. Schlaftrunken steht Mitake im Türrahmen, hält die Öllampe hoch und das Gesicht des nächtlichen Besuchers erkennt er. Was, du, Paulo, ist das möglich? So eine Überraschung. Komm schon herein. Hast du Durst? Bist du hungrig? Ist ja toll, dass du da bist. Wenn afrikanische Christen unseren Bibeltext hören, werden sich sofort in ihnen ähnliche Geschichten in ihnen wach werden und werden sie sich an sie erinnern. Bis in die Einzelheiten hinein treffen die Beispiele Jesu ihre Lebenswirklichkeit. die mittelalterliche Szene, wo ein Freund den anderen um Brot bittet, damit er wieder einen anderen, der da gekommen ist, bewirten kann. Das ist allen vertraut. Mag sein, dass Paulus seinen Freund Muntaki durch seinen Besuch in einige Verlegenheit gebracht hat. Mag sein, dass Muntaki tatsächlich die Nachtruhe seines Nachbarn und seiner Frau und seiner Kinder nachhaltig gestört hat, weil er ein wenig Zucker für den Tee oder etwas Maismehl brauchte. Jedem afrikanischen Predigthörer ist dennoch klar, hätte Paulo im Bus übernachtet, dann hätte er seinen Freund zutiefst verletzt und beleidigt. Und was den Nachbarn betrifft, ist man sicher, er wird diese Störung in Kauf nehmen, weil er weiß, schon morgen kann er in der umgekehrten Rolle sein, kann er der Bittsteller vor Metakes Tür sein und dort stehen. Einer ist eben auf den anderen angewiesen. Einer braucht den anderen. Eine Alltagserfahrung in Afrika. So wie es vielleicht früher war nach dem Krieg bei uns. Aber heutzutage sind bei uns Übernachtungsgäste eher die Ausnahme. Und wenn, dann meldet sich so ein Gast doch telefonisch an. Und selbst wenn das nicht geschehen ist, wird ein Bekannter um Mitternacht wohl eher ein Hotelzimmer suchen, als uns in Verlegenheit zu bringen. Und wenn er doch kommen sollte, was ja ziemlich unwahrscheinlich ist, dann hätten wir genug an Lebensmitteln im Haus oder im Kühlschrank, um ihn zu bewirten. Ob solche Unterschiede in der Lebenswirklichkeit Einfluss haben auf unser Verstehen dieser Bibelworte? Ich denke schon, so einfach und klar die Sprache Jesu auch ist, so verständlich auch seine Beispiele sein mögen, afrikanische Christen haben uns da sicher etwas voraus. Sie verstehen die Situation besser als wir, weil die afrikanischen Christen spüren, diese Geschichte spricht hinein in unseren Lebensalltag. Und sie ist für sie selbstverständlich und einleuchtend. Und die Bitte um Gottes Eingreifen ist eine Bitte, die in ihren Lebensalltag einfach hineingehört. Muntaki, Paulo und die anderen Christen in Afrika signalisiert dieses Wort. Ihr seid auf Gott tagtäglich angewiesen in vielen Situationen, wie eure Nachbarn, wie auf den Mais, der auf den Feldern heranreift. Bei uns ist es oft umgekehrt. Wenn alle Stricke reißen, wenn wirklich nichts mehr geht, wenn wir gar nicht mehr weiter wissen, wenn alle unsere Bemühungen gescheitert sind, dann wenden wir uns an Gott. Brauchen wir seinen Beistand und den des Heiligen Geistes. Was Jesus hier als alltägliches Geschehen beschreibt, als sein tägliches Angebot, wird unter der Hand zur Ausnahme, zur Notration. Oder mit einem anderen Bild, Gott gleicht dann einem Feuerlöscher, griffbereit, aber hoffentlich nicht notwendig. In Sichtweise, aber nur in Notfällen zu gebrauchen. Ich fürchte, auch bei uns ist das Bitten aus der Mode gekommen. Do it yourself, mach's doch selber. Das ist nicht nur ein Heimwerker-Motto. Nach diesem Motto leben wir auch. Wir wollen die Dinge selber im Griff behalten. Das Angewiesensein auf andere ist für uns eher zur Ausnahme geworden als zur Regel. Jesus fordert uns hier auf, bittende Leute zu werden, die anfangen, Gott zu bestürmen, unverschämt mit dem zu kommen, was uns beschäftigt. Nur wer diesen Schritt tut, zu bitten, der wird auch empfangen. Nur wer anklopft, dem wird auch aufgetan. Nur wer sucht, der wird auch finden. Diese Verse sind eine einzige Ermutigung, initiativ zu werden und eine Ermutigung und Einladung zum vertrauensvollen Gebet. In unserem Abschnitt sind wir mittendrin in einer Unterrichtsstunde in Sachen Gebet, die Jesus seinen Freunden, den Jüngern, hält. Die Jünger haben beobachtet, dass Jesus eine besondere Art hat zu beten. Sie kennen sicher auch die Gebete, die sie als Kinder gelernt haben in ihrer religiösen Erziehung, die gesprochen wurden bei Tisch am Morgen und am Abend. Aber irgendetwas ist bei Jesus anders. Und das wollen sie gerne wissen. Und sie sagen dann am Anfang dieses Kapitels, in den Versen zuvor: Herr, lehre uns beten. Und Jesus beantwortet ihre Frage zuerst, wie es in der Schule früher üblich war, mit etwas, was sie auswendig lernen können, mit dem Vater unser. Und das ist auch uns vertraut und wir sprechen es in jedem Gottesdienst. Jesus aber weiß, dass das Gebet nicht nur eine Sache der Worte ist, nicht etwas auswendig Gelerntes, sondern ganz wesentlich aus der Beziehung lebt zu dem, der da im Gebet angesprochen wird. Und deshalb nimmt er sich Zeit, seinen Jüngern durch Worte und Bilder von dem Vater im Himmel zu erzählen, mit dem er selbst in einem vertrauensvollen Umgang steht. Wenn Gott aber von uns etwas hören will, dann zeigt er damit, dass er sich für uns interessiert, dass er sich für das interessiert, was uns beschäftigt und dass es ihm nicht egal ist, was uns bewegt. Und wie sehr bewegen uns gerade die alltäglichen Kleinigkeiten, von denen wir annehmen, dass sie bei Gott vielleicht keine große Rolle spielen. Gerade an ihnen hängt doch allzu oft unser momentanes Dasein, unsere momentane Verfassung. An den Rückenschmerzen, mit denen wir aufgewacht sind. An dem Streit, den wir in der Familie hatten. Am Gelingen und Misslingen der ersten Handgriffe am Morgen. Das zweite Gleichnis malt uns eine Beziehung vor Augen, die Jesus gern als Vergleich für seine Beziehung zu Gott im Himmel nimmt. Die Beziehung von Vater und Sohn. Nie im Leben würde ein Vater seinem hungrigen Kind eine Schlange oder ein Skorpion in die erwartungsvoll ausgestreckte Hand legen. Wer so handelt, verdient es nicht, Vater genannt zu werden. Nun sind alle Väter dieser Erde unvollkommen in ihrer Liebe, gehandicapt durch ihre Befangenheit, verstrickt in Egoismus und Schuld. Und ich gehöre auch zu diesen Vätern. Der himmlische Vater ist es nicht. Wird er dann uns etwas Zerstörerisches in die Hände legen, wenn wir ihn im Gebet sich hinstrecken? Nein, niemals, sagt Jesus. Das klingt sehr einfach. Genauso wie das bittet, so wird euch gegeben. Und vielleicht kann nicht jeder dem so zustimmen, wenn er auf sein Leben zurückschaut. Auch auf sein Gebetsleben. Manches ist rätselhaft geblieben oder auch schwer, wo das Bitten ohne das erhoffte Ergebnis geblieben ist. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine bin ich in einer Zoom-Gebetsgruppe, die täglich für die Menschen in Russland und in der Ukraine, wo wir da beten für sie, für die Menschen, die da so unter diesem sinnlosen Krieg zu leiden haben. Auch für die Soldaten im Stahlwerk in Mariupol. Sie haben sich jetzt ergeben. Wir haben anders gebetet. Wir haben darum gebetet, dass sie freikommen. Und jetzt sind sie in russischer Gefangenschaft und hoffen auf einen Gefangenenaustausch. Und immer wieder handelt Gott anders, als wir uns es wünschen, erhoffen und erbitten. Und da ist es entscheidend, dass wir festhalten, wer diese Aussage des vorbehaltlosen Vertrauens macht. Es ist Jesus, der selbst erlebt hat, wie der Vater ihm eine Bitte abschlägt. Und der an der Schwelle des Todes darum ringt. Und Jesus ringt mit seinem himmlischen Vater, dass er nicht sterben muss. Und er bittet, und es wird ihm nicht gegeben. Und doch bleibt er dabei, dass er einen liebenden Vater hat. Jesus geht hier mit seinem Vergleich vom Kleinen zum Großen. Er geht von dem Selbstsüchtigen, in seiner Liebe begrenzten, in Gottes Augen eben bösen Vater, dem vieles unmöglich ist und der seine Kinder enttäuscht, hin und sagt, wie viel mehr könnt ihr nur Gutes von eurem himmlischen Vater erwarten? Einem in seiner Nachtruhe gestörten, verängstigten und unwilligen Freund ist es unmöglich, den Nachbarn wegzuschicken. So wird euch Gott auch nicht mit leeren Händen vor die Tür setzen. Wenn Bitten nicht erhört werden, dann heißt es nicht, dass wir Gott nicht vertrauen können. Nur wenn wir nicht oder nicht gleich erhalten, was uns nötig erscheint, dann heißt es nicht, dass wir nicht gehört worden sind. Beten ist mehr als das Bitten. Ich habe schon hingewiesen auf diese Szene in Gethsemane, als Jesus da ringt, als er mit seiner intensivsten Not im Gebet vor seinem Vater liegt. Und wie er Angst hat zu sterben, wie es ihm graut, so zu sterben, wie er sterben muss. Lass es nicht zu, mein Vater, sagt er, und seine Bitte wird nicht erhört. Darum bittet er noch einmal, mein Vater, ist es nicht möglich, dass du abwendest, was auf mich zukommt? Aber dein Wille geschehe. Und da ändert sich die Bitte von Jesus. Da legt er seinen Willen in den Willen des himmlischen Vaters. Und er tritt nicht heraus aus dem Vertrauen zu ihm, sondern er bleibt dabei. Er hält daran fest, mein Vater, sagt er, mit allem, was in diesen zwei Worten liegt. Wir dürfen Suchende bleiben, wir dürfen dranbleiben. Suchen, das heißt im Gebet einen Weg zu gehen, aber dann auch Schritte zu wagen, wenn man anders geführt wird. Und wer sucht, der wird finden. Vielleicht das, was er erhofft hat, zu einer anderen Zeit oder unter anderen Umständen. Vielleicht nicht das, was er erhofft hat. Aber sicher eine gute und vollkommene Gabe vom Vater des Lichts. Wer sucht, der wird den Vater finden, dessen Herz für ihn schlägt. Am Schluss dieser Unterweisung zum Thema Gebet geschieht etwas Überraschendes. Wir wollten doch wissen, was wir bekommen. Und wenn wir etwas bekommen, was das denn ist, und Jesus redet nicht über Gesundheit, Erfolg oder ein langes Leben, nicht über Bedingungen, die wir zu erfüllen hätten, damit uns Gott erhören wird, sondern er redet über den Heiligen Geist. Gestern waren hier Konfirmationen und so hängt hier noch dieses Parament von Pfingsten, das ja die mit den Feuerflammen den Geist Gottes symbolisiert. Ist der Geist Gottes nur eine Flucht in das Spirituelle, in das Geistliche, weg aus den Alltagssorgen? Nein, Jesus weist uns auf den Kern des Gebetes hin. Sei es, ob wir bitten oder für andere beten, ob wir danken oder in die Anbetung, in das Lob Gottes gehen. Im Gebet werden wir hineingezogen in die Gemeinschaft mit Gott, mit dem heiligen Gott, der durch seinen Heiligen Geist in uns gegenwärtig ist, der uns beten lehrt, dieser Heilige Geist, der uns sagt, wir sind seine Kinder und uns das erkennen lässt, der in uns das Vertrauen weckt und schließlich uns auch Worte gibt mit diesem himmlischen Vater, ganz einfach wie Kinder im Hause des Herrn zu reden. Wenn wir also den Geist haben, den der Vater im Himmel gerne gibt, dann brauchen wir uns um das Gebet keine Sorgen mehr zu machen, sondern unsere Sorgen werden wir als Gebet zu ihm hintragen. Dann wird das Gebet zu einer Zeit in der Gegenwart des Vaters, der unsere Sorgen kennt und der ihnen den richtigen Stellenwert gibt und uns gewiss macht, dass er unser Gebet hört. Dieser Vater im Himmel ist kein mangelhafter Vater, keiner wie wir, die wir immer an unsere Grenzen kommen, an die Grenzen der Geduld und der Zuwendung zu unseren Kindern. Er wird beschrieben als einer, der gern austeilt, der das Beste will für seine Kinder und der uns das Beste gibt, nämlich den Geist Gottes. Ihn wollen wir immer wieder in unser Leben hineinbitten, als ein Tröster, Erneuerer, als eine Kraftquelle. Wir wollen um seine Leitung und seine Gegenwart bitten. Komm, Heiliger Geist, und erneuere uns nach Leib und Seele. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken und Verstehen, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.